Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und dabei wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema heute, Putsch in Ägypten.
Yes.
Wann war der? Also ist da nicht ständig Putsch? Weil so
ja, stimmt.
Eigentlich.
Also, ja, also. Aber der, um den es jetzt geht, der hat ein rundes Datum, nämlich 70 Jahre. Und es war im Sommer 1952 und es kam an die Macht mein Freund Gamal Abdel Nasser. Und Nasser war Teil einer Putschbewegung, die nannte sich Bewegung freier Offiziere. Und diese Bewegung freier Offiziere hat König Faruk den Ersten gestürzt und damit tatsächlich Unerhörtes vollbracht, weil also Faruk stammt aus der Dynastie des Muhammad Ali. Das ist nicht etwa der Boxer, sondern der Muhammad Ali Pascha, also der Stammvater dieser Dynastie. Und diese Dynastie regierte von 1805 eben bis 1952, und zwar in Ägypten und im Sudan. Das Ganze nannte sich dann Königreich Ägypten und gleichzeitig aber wurde eben Ägypten auch Vasall des großen, sehr mächtigen Osmanischen Reichs, das ja sozusagen direkt um die Ecke war. Mhm. Gleichzeitig aber war es eben auch so eine Art Hegemon in bestimmten Teilen im Nahen Osten und eben Teilen Afrikas wegen der engen Verbindung zum Sudan. Und diese Dynastie sorgte tatsächlich dafür, dass Ägypten aus, ich sag mal, relativ chaotischen Verhältnissen, wie es in der Vorzeit war, so ein wenig in Stabilität und auch wirtschaftlichen Aufschwung kam. Der Faruk der Erste selber war, als er, ich sag mal, an die Macht kam oder als er was zu sagen hatte, er war ein aufgeschlossener, relativ junger, moderner Monarch, der im Gegensatz zu seinem Vater und zu den Vorgängern eher liberal war. Er war säkular, also er trat ein für eine, ich sag mal, etwas weniger religionsbeeindruckte politische Gesellschaft. Er hatte kein besonders gutes Verhältnis zu den alten Eliten, also zu den Islamlehrern und zu den Militärs. Also er war im Grunde genommen einer, der eigentlich gut angekommen ist. Und die jüngeren Ägypter fanden ihn auch ganz gut. Er hat auch Dinge gemacht, die vorher vollkommen ausgeschlossen waren. Zum Beispiel hat er, während er intronisiert wurde 1936, eine öffentliche Radioansprache gehalten. Also es war, da haben die Leute gesagt, was ist das denn? Also es ist so ähnlich, die Japaner haben ja ihren Tenno zum ersten Mal gehört bei der Kapitulation 1945. Vorher war der Mann sozusagen ein Geist, den gab es, also visuell und audiomäßig gab es den überhaupt nicht. Also das war das erste Mal in der Geschichte, dass jemand sowas gemacht hat. Es war auch wenig religiös, was er in seiner Amtseinführung zelebrierte. Und deswegen kam er natürlich sofort in Konflikt mit der muslimischen Geistlichkeit.
Okay.
Und dadurch, dass er, ich sag mal, die Geistlichkeit so ein bisschen zurückgedrängt hat und ihren Einfluss zurückgedrängt hat, erstarkte natürlich auf der anderen Seite dann der radikale Teil der islamischen Gesellschaft, das waren die berühmten Muslimbruderschaft.
Oh, die haben wir heute noch, ja. Mhm.
Genau, die eben heute noch existiert und die eben zu der Zeit so ein bisschen, ich sag mal, hochkam. Und er war auch gar nicht so unklug, also politisch betrachtet. Selbst wenn das, was ich jetzt sage, erstmal nicht politisch erscheint, 1939 nämlich heiratet seine Schwester den späteren persischen Schah Reza Pahlavi. Aha. Also den großen Schah von Persien, und der sollte, diese Hochzeit sollte eine, ich sag mal, strategische Allianz, eine politische Allianz herstellen, eben zwischen Ägypten, dem Iran und auch der Türkei. Das Ganze scheiterte dann, also die Ehe wurde wieder geschieden und das mit der Allianz hat auch nicht geklappt, aber das war jedenfalls mal eine Idee. Und die gleiche Idee oder eine Strategie verfolgte er dann auch während des Zweiten Weltkriegs, der ja kurz danach begann. Er wollte Ägypten auf jeden Fall aus dem Zweiten Weltkrieg raushalten, indem er neutral sich stellte oder er verkündete, er sei neutral. Aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn du in deinem Land die wichtigste Wasserstraße der Welt hast, nämlich den Suezkanal. und da auch italienische und deutsche Verbände in Afrika unterwegs waren, geriet dieser Suezkanal auf einmal ins Visier der italienischen des italienischen Militärs. Das wiederum bedeutete, dass Großbritannien, die diesen Weg unbedingt frei halten wollten, gegen den Willen Ägyptens dort intervenierten. Und damit kamen dann auch die Deutschen ins Spiel. Also man erinnert sich an den Namen Rommel.
Klar, der Wüstenfuchs, genau.
Genau. Also Ägypten ist sozusagen, ohne dass es das wollte, als Land und als Besitzer des Suezkanals durch das Eingreifen dann auch der Deutschen immer mehr ins Kriegsgeschehen hineingezogen worden. Und damit war auch Ägypten, insbesondere die Bevölkerung, die nicht besonders reich war bis zum heutigen Tage, natürlich ganz besonders davon betroffen. Und dann stieß sehr übel auf, dass Farouk selber einen extrem verschwenderischen Lebenswandel hatte.
Ja, sowas ist immer blöd, ja.
Ja, während der Lebensstandard der Bevölkerung immer weiter nach unten geht.
Das macht so ein bisschen auch den Eindruck, weil das hört man ja auch gerade so in diesen Zeiten, so ich sag mal so Wende so zum 20. Jahrhundert ungefähr, verschwenderischer Lebensstil bei so Diktatoren, Monarchen, sonstigen Herrscher und Herrscherinnen, als wäre noch das 18. Jahrhundert. Kann das sein, dass die einfach in der Moderne nicht angekommen sind?
Also da spricht sehr vieles für. Wir haben eben schon auf den Schar.
Im 18. Jahrhundert hat das ja super funktioniert, ne? Da waren alle arm, ja, und im Dreck, egal. So.
Ja, aber wir haben ja eben schon den Schar erwähnt, bei dem ist das ja auch so gewesen, genau, dass der auf seinem Pharaonthron gesessen hat und einen unglaublichen Reichtum zelebriert hat, währenddessen es den Iranern selber nicht besonders gut ging. Aber da ist sicherlich was dran, dass die einfach das auch nicht verstanden haben, dass das Gottesgnadentum und dieses endlose Ausplündern ist.
Dass das auch vor allen Dingen nur funktioniert, wenn du Informationskontrolle machen kannst. Sobald die Leute sich selber austauschen können, sobald es dann selbst eine zensierte Presse gibt, ist dieses Gottesgnadentum einfach nur noch Quark.
Eben, ja, es ist sowieso Quark, aber, ist es noch Quark.
Muss man erstmal drauf kommen, dass es Quark ist. Ja, also wenn du alleine da stehst und fragst, warum ist das eigentlich so, dass es ein Oben und Unten gibt, dann kann der Pfarrer dir das immer gut beantworten. Aber wenn da auf einmal Tausende stehen und dieselbe Frage stellen und voneinander wissen, dass sie dieselbe Frage stellen, dann wird's halt haarig. Das ist ja auch genau das, was heutzutage diese Querdullis versuchen auszunutzen. Nur haben die es insgesamt nicht ganz verstanden.
Also, wir kommen jetzt wieder zurück, ja, auf Farouk den Ersten. Dessen aberwitziger Lebensstil hat eben auch eine schwere Regierungskrise ausgelöst 1942. Und das wiederum bedeutete, dass die Briten jetzt noch mehr intervenierten in dem Land, weil einfach Ägypten am Nil und im Nahen Osten eben eine so große strategische Bedeutung hatten, dass sie es einfach nicht zulassen wollten, dass dort sozusagen ein Land dem Wahnsinn entgegenstrauchelt. Das aber wiederum hat klar gemacht, dass der König, also Farouk der Erste, im Prinzip völlig hilflos und völlig bedeutungslos war. Und damit begann sozusagen das Ende seiner Herrschaft und hätte beinahe schon 1942 mit seiner Abdankung geendet, wo ihm also offenbar viele zu geraten haben. Das war sozusagen haarscharf dran vorbei, dass schon 10 Jahre bevor es zu dem Putsch kam, um den es heute eigentlich geht, die königliche Herrschaft in Ägypten vorbei war. Und er kann sich dann noch so gerade über die Runden retten und macht sich dann allerdings bei den Ägyptern wiederum ein gutes Gesicht, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wird ja in unmittelbarer Nachbarschaft der Staat Israel gegründet und es gibt vom ersten Tage an Kriege gegen Israel und an diesen Kriegen 1948 zum Beispiel nimmt Ägypten teil, aber wie wir alle wissen aus der Geschichte, das Ganze endet in einem vollkommenen Desaster.
Kriegt furchtbar eins auf die Mütze, ja.
Ja, weil Israel zur Überraschung aller es doch hingebekommen hat, sich also so zu bewaffnen, dass sie halt die Angriffe abwehren kann und gleichzeitig dann sich allmählich dann selbst zum Hegemon aufschwingt. Also das, die ganze Geschichte geht irgendwie völlig andersrum aus. Und während dieser Krieg eben andersrum ausgeht, geht es auch wirtschaftlich bergab. Und es gibt wiederum 1952 dann, ja, wie soll ich sagen, es gibt Unruhen einfach. Wir kennen das ja aus der jüngeren Geschichte. Die Ägypter sind lange Zeit mit erstaunlicher Ruhe unter Mubarak, aber auch unter anderen Herrschern zu Werke gegangen, haben sich gefallen lassen, dass es ihnen relativ schlecht geht. Also das Leben ging so irgendwie immer weiter, aber es war auch nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht. Und irgendwann springt dann der Funke über und dann explodiert so etwas. Und das ist eben 1952 passiert, nachdem es also wiederum um den Suezkanal, der wirklich für die Welt eine so große Bedeutung hat, dass im Grunde genommen Ägypten den gar nicht besitzt. Also das ist einfach nur in ihrem Land. Und wenn sie da irgendwas machen, also zumachen oder irgendetwas verändern, dann bricht im Grunde genommen nicht gerade sofort Krieg aus, aber auf jeden Fall eine große Wirtschaftskrise. Das konnten wir jetzt sehen, wo vor ein paar Jahren oder Monaten dieses eine blöde Schiff da quer lag in dem Kanal. Da war auf einmal richtig Holland in Not. Ja. Da fehlten hier Computer. Also da sieht man einfach mal, wie wichtig das war. Sozusagen das Symbol des weltweiten Freihandels, aber eben in den 50er Jahren auch Symbol für die für den Einfluss Großbritanniens auf die Weltpolitik, weil das die Region Nah- und Mittlerer Osten ist ja seit dem Ersten Weltkrieg spätestens, aber auch schon davor, britisches Hoheits- bzw. Mandats- oder Protektoratsgebiet gewesen. Und deswegen hat Großbritannien es auf gar keinen Fall zugelassen, dass dort irgendetwas passiert, was nicht in ihrem Sinne war. Also wenn der Kanal geschlossen wurde oder wenn der Kanal in irgendeiner Form in seiner Funktion gestört wurde, dann gab es eine Intervention. Und das wiederum hat wieder vor Augen geführt, dass letztendlich Ägyptens Politik vollkommen hilflos war und der Welt sozusagen ausgeliefert war. Und das haben das Volk oder die Menschen irgendwann gemerkt. Und die Militärs, die in Ägypten wirklich traditionell sehr viel zu sagen haben, haben dann irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, und haben geputscht unter der Leitung von Muhammad Najib und eben Gamal Abdel Nasser. Najib wurde der erste Präsident der dann gegründeten Republik Österreich, und Najib wurde 2 Jahre später von Nasser gestürzt, und dann wurde Nasser selbst Ministerpräsident und ist dann selbst sozusagen im höchsten Amt gewesen und hat das Land rund 20 Jahre lang beherrscht und hat es ich sag mal, unter dem Deckmantel der Militärdiktatur zum Schweigen gebracht oder zur Ruhe geführt oder stabilisiert. Je nachdem, in welcher Position du dich befindest. Er hat die Vereinigte Arabische Republik ins Leben gerufen. Die hat 3 Jahre existiert. Da war dann wiederum der Sudan dabei. Das hatten wir ja schon mal ganz früher gehabt. Das sollte so ein bisschen symbolisieren, dass eben Ägypten tatsächlich der Hegemon dieser Gegend ist und auch den Machtanspruch hat. Er wollte, dass die Religion, wie soll ich sagen, eine feste Position hat in diesem Land, aber eben seine damit nicht antasten könnte. Also er gründet die sogenannte Islamische Konferenz mit Sitz in Mekka. Also er gründet das, untermauert damit seinen Führungsanspruch in der gesamten islamischen Welt und eben auch in der übrigen Welt, wo es den Islam gibt. Also dadurch, dass das in Mekka ist, das ist ja die Keimzelle und die Urzelle des Islam, hat er eben gesagt, ich schwinge mich jetzt auf sozusagen zum Vorsitzenden der islamischen Welt über den ganzen Erdball. Hat allerdings Konkurrenz bekommen von Saudi-Arabien. König Saud gründet die Islamische Weltliga und symbolisiert damit, mein Freund, es gibt noch andere außer dir. Also wir akzeptieren das so einfach nicht. Und das ist eben auch das Problem, dass du in dieser sehr komplizierten Gemengelage im Mittleren und Nahen Osten nicht so einfach sagen kannst, das mache ich jetzt, sondern du musst halt versuchen, irgendwelche Kompromisse zu finden. Und dann kam noch das Problem dazu, dass mit Israel sozusagen der Oberfeind in die Nachbarschaft gezogen wurde. Und damit war im Grunde genommen arabische Politik zwischen den beiden Keilen, wie weit ist der Einfluss des Islam und Israel, eingekeilt. Und Nasser versuchte daraus sozusagen herauszukommen. Er propagierte so etwas wie einen islamischen Sozialismus. Mhm. Ja, das war politisch gemeint, also Freiheit und Unabhängigkeit für Ägypten natürlich. Dann im sozialen Sinne hat er sowas von Gleichheit und Demokratie erzählt, aber nicht in unserem Sinne, also im Sinne der französischen Revolution oder der Aufklärung, sondern eben in einem arabischen Sinne. Das heißt, es galt nicht für jeden diese Gleichheit. Und im ökonomischen war klar, das ist ein sozialistisches System, das sich eben auf Gerechtigkeit und gegenseitige Hilfe stützt. Und da wiederum kann man natürlich sehr viel ableiten aus dem Koran. Und dieser Koran ist dann letztendlich auch der 4. Teil dieses Sozialismus, dieses islamischen Sozialismus, in dem er also sagte, es gibt mehr Bedeutung ich sag mal, für die Scharia, das hat er aber nur gesagt und nicht wirklich umgesetzt. Und damit siehst du auch diesen Schlingerkurs, den er halt gefahren hat. Und dann noch sozusagen, dass du permanent Israel vor Augen hast. Israel wird während dieser Zeit vom Westen militärisch hochgepäppelt. Israel verteidigt sich sehr erfolgreich gegen alle Angriffe, die es auf das Land gibt. Und hält sozusagen Stand. Und das hat ihn sehr überrascht. Das Gleiche, dann kommen noch die Palästinenser dazu. Also es ist eine wirklich extrem komplizierte Gemengelage, in denen Herr Nasser Regierungschef war. Und als dritte Säule, und das ist auch nicht zu verachten, er gehört zu den Ideengebern und Gründern der Blockfreien.
Ach, also, hier mit Tito und so.
Genau, er war mit Tito und mit Nehru. Mhm. Derjenige, der also die Idee entwickelte, der Blockfreien, die es ja bis zum heutigen Tage noch geht. Und diese Blockfreien, das war eine Konstruktion, die die 30 da ausgedacht haben, die auch genau darauf hinaus lief, dass es sehr, sehr unterschiedliche, sehr heterogene Zusammensetzungen geben wird, weil die Menschen oder die Länder, die dort zusammenkamen, aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern waren. Mhm. Also Tito hatte ja das Problem, zwischen Moskau und Washington sozusagen immer hin und her zu titschen. Er war einerseits Kommunist, aber andererseits fand er auch die Verlockungen des Westens durchaus angenehm, hat also so eine Art Mischsystem in Jugoslawien eingerichtet und hat sich auch sehr oft mit den sowjetischen Führern gestritten. Also Khrushchev und Brezhnev haben sich also des Öfteren an ihm die Zähne ausgebissen. Und Nehru in Indien hatte noch ganz andere Sorgen und war also auf einem ganz anderen Dampfer. Deswegen war diese Bewegung der Blockfreien von vornherein so gegründet worden, dass es eben keine Organisation ist, sondern eine Bewegung. Es gibt keinen festen Sitz irgendwo, es gibt keine Bürokratie, keine Verwaltung, es gibt keine Tagesordnung, es gibt keine Satzung, es gibt keinerlei Vorschriften, an die sich die einzelnen Mitglieder halten müssen. Es gibt auch keine Sitzungen, in denen sie überstimmt werden können. Es gibt nur die eine Idee, dass man sagt, wir möchten weder zum einen noch zum anderen gehören und versuchen einfach so eine Art Schaukelpolitik. Und wir repräsentieren 2/3 der Menschheit. Das war dann, und das ist ja nun auch wirklich ein Wort, haben sie dann gedacht, könnte man möglicherweise ausnutzen.
Um Glas zu entsorgen.
Das könnte man möglicherweise ausnutzen bei den Vereinten Nationen, weil man entsprechend auch viele Stimmen hat. Und dadurch sozusagen den Unterdrückten dieser Welt eine Stimme zu verleihen. Und das stimmte auch völlig überein mit dem Eindruck, den Nasser von Ägypten hatte. Also ein großes Volk mit einer großen historischen Tradition. Aber es ist im Nahen Osten nie so richtig zur Geltung gekommen, weil es eben immer vom Osmanischen Reich als Anhängsel betrachtet wurde oder gegen Israel verloren hat und so weiter. Also es war genau das, was er letztendlich auch vorgefunden hat in Ägypten. Und also er hat dieses Land geführt und er war für den Westen derjenige, der diesen Mythos kreiert hat, dass Ägypten so eine Art Kontrollmacht, Schutzmacht, Stabilitätsmacht im Nahen Osten ist.
Hegemon.
Ja, Hegemon, aber eben nur über das nördliche Afrika.
Ja.
Und er hat natürlich dafür gesorgt, dass die Muslimbruderschaft und ähnliche Gestalten eben in Ägypten nicht so wahnsinnig viel zu sagen hatten. Und das ging auch weiter unter seinem Nachfolger, der Anwar as-Sadat war. Und nur damit so zur Erklärung, der Nasser ist nicht irgendwie umgebracht worden, sondern der ist eines natürlichen Todes, nämlich an einem Herzinfarkt verstorben. Selten genug, genau. Aber es hat im Übrigen auch von der Muslimbruderschaft ein Attentat auf ihn gegeben, dass er knapp überlebt hat. Also es hätte auch durchaus schon anders laufen können. Mhm. Der Anwar as-Sadat, der änderte die Politik Ägyptens in 2 Punkten. Zum einen nähert er sich sehr stark den Amerikanern an. Mhm. Er hat also mit Nixon, der damals amerikanischer Präsident war, sehr viel zu tun. Und er löst Ägypten sozusagen aus seiner, ich sag mal, Verbindung zur damaligen UdSSR deswegen so ein bisschen heraus. Und er ist am Anfang auch durchaus auf anti-israelischem Kurs, keine Frage. Aber irgendwann stimmt er dann um und sagt, wir müssen versuchen, einen Ausgleich zu finden. Und dieser Ausgleich wird unter Jimmy Carter, angeschoben, der dann Nachfolger wurde. Mhm. Und 1977 dann kommt es zu einer symbolischen Geste, die den Nahostkonflikt tatsächlich um eine große das hat im Nahostkonflikt eine große Erleichterung gebracht, nämlich Sadat hält eine Rede vor der Knesset und sagt den Israelis, also wenn ihr Frieden wollt, dann müsst ihr das sagen und dann machen wir das. Also er hat die Entscheidung zu Frieden in die Hand der Israelis gegeben und das war sozusagen so erstaunlich, dass Menachem Begin, der damals israelischer Ministerpräsident war, darauf eingegangen ist, das Ende dann im berühmten Camp David-Abkommen, ja, dem Friedensabkommen und dem Friedensnobelpreis. So, das ist sozusagen die Geschichte Ägyptens und die Position, die es auch immer noch hat. Es gibt seitdem keinen Krieg mehr zwischen Ägypten und Israel. Es gibt diplomatische Beziehungen, es gibt Grenzausgleichskommissionen und so weiter und so fort. Also es gibt alles Mögliche, was eben unter normalen Staaten oder Nachbarstaaten auch üblich ist. Und das ist sozusagen im Übergang von Nasser zu Sadat dann passiert und ist ein wesentlicher Teil, weswegen der Nahostkonflikt zwar immer noch nicht fertig und ausgeräumt ist, aber natürlich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so dramatisch aufgeflammt ist, dass es so richtig, ja, dass es richtig wochenlangen Krieg gibt mit den beiden Großmächten auf der einen oder der anderen Seite. Das ist alles vorbei. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass sich jetzt insgesamt die Politik auch ein bisschen verändert hat und dass eben der neue Feind der Iran ist und damit sich die Frontlinien auf einmal verschieben und Israel Seite an Seite mit arabischen Staaten gegen den Iran an den Start geht.
Aber nur so konnte der Iran der neue Feind werden. Ne? Irgendjemand musste halt den ersten Schritt gehen.
Ja,
hat Sadat Nasser gebraucht dafür oder war Nasser also nur so eine Übergangszeit?
Nein, Nasser war eine ganz wichtige Person und der hat er nicht gebraucht, sondern er wäre noch 10 Jahre weiter am Start geblieben, weil er war noch nicht so alt, also insofern, dass der...
Ich meinte das ein bisschen anders. Ich meine, hat Sadat für Nasser die Grundsteine gelegt oder das Fundament gelegt damit oder ist Nasser irgendwann von alleine zur Vernunft gekommen, sagen wir mal so?
Nein, also er hat, das kann man gar nicht sagen, weil Sadat hat am Anfang, Sadat war auch schon unter Nasser eine ganz wichtige, große Person. Der war General, der war, ich glaube, Parlamentspräsident. Also es war eine bedeutende, große Person in der ägyptischen Innenpolitik, der dann die Nachfolge angetreten hat, hat zunächst einmal die Politik Nassers weitergeführt. Mhm. Das bedeutete ein streng anti-israelischer Kurs, ein strenger, ich sag mal, auf Hegemonie abzielender Kurs Ägyptens, enge Anbindung an die Palästinenser, enge Anbindung an die arabische Welt, enge Anbindung an die islamische Geistlichkeit und so weiter. Und das änderte sich dann im Laufe der Zeit, dass er einfach, ich sag mal, eingesehen hat oder die Idee hatte, nach dem Yom Kippur-Krieg, der war 1973, also 3 Jahre nachdem er ins Amt gekommen ist, ist dieser Krieg, den verliert Ägypten ebenfalls und die anderen arabischen Staaten auch. Also es ist dann irgendwann sagte ich, wir müssen jetzt was anders machen. Und da kommt so allmählich dieses Umdenken. Dann wird er natürlich auch unterstützt dann von Jimmy Carter, der ja der Friedenserdnusskönig war und der einfach die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Ägypten herstellen wollte. Und dann kommt das Ganze ins Rollen und das endet dann irgendwann, ich sag mal, fast wie von alleine in diesem Friedensnobelpreis. Und logisch ist dann auch, in Anführungsstrichen, dass er im Oktober, also Sadat im Oktober 1981 bei einer Militärparade ermordet wird, weil er eben einen sehr strengen und harten Kurs gegen zum Beispiel die Muslimbruderschaft gefahren ist und die sich dann entsprechend gewehrt haben, also mit den Möglichkeiten, die halt diese Typen dann drauf haben.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Kein Problem, gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein Verweis aufs Radio, denn die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft auf DLF Nova am 18. Juli 2022.
Wer redet, ist nicht tot.